Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Und da muss ich gleich sagen, das Kulturleben in Deutschland droht gerade zusammenzubrechen. Theater und Konzertsäle schließen. Lesungen und Veranstaltungen sind abgesagt. Nicht mehr lang und auch die Kinos sind bald zu. Uns beschäftigt eine historisch einmalige Lage für die Kultur hierzulande. Wir sind im Gespräch mit Intendanten und Kulturmanagern. Wir wollen aber auch wissen, was aus einem nationalen Fotozentrum wird, das demnächst gegründet werden soll. Und wir hören, wie es dem Gewinner des Goldenen Bären bei der Berlinale geht. Der iranische Regisseur Mohammad Rasoulov steht nämlich kurz davor, ins Gefängnis zu müssen, aus politischen Gründen. Und seit heute in Bayern und in Berlin, bald sicher auch in anderen Bundesländern, staatliche Theater und Opernhäuser schließen oder lassen nur noch kleine Veranstaltungen auf Nebenbühnen zu. Reihenweise werden Festivals abgesagt. In Berlin hat der Senat für alle Kulturstätten mit mehr als 500 Plätzen die Anordnung erlassen, zu schließen. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller rief heute auch dazu auf, dass die Länder sich besser abstimmen.
Am Donnerstag in der Ministerpräsidentenkonferenz muss es auch möglichst zu einer Verabredung kommen, zu einer bundesweiten, wie wir damit umgehen. Wir können da keinen Flickenteppich haben in der bundesweiten Situation. Es macht keinen Sinn, dass in Zehlendorf werden Veranstaltungen abgesagt und 100 Meter weiter in Kleinmachnow finden sie statt. Sondern es muss zwischen den Bundesländern und der Bundesebene dazu eine Verabredung geben. Das ist uns wichtig und das werden wir auch entsprechend vertreten am Donnerstag, denn wir müssen eben ja auch bundesweit auf diese Situation mit angemessenen Maßnahmen reagieren.
Berlins regierender Bürgermeister und am Telefon ist Ulrich Kuhn, Intendant des Deutschen Theaters in Berlin und Präsident des Bühnenvereins. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie reagieren Sie jetzt auf diese heutige Maßnahme?
Sie ist plausibel. Ich finde, dass die Politik weder zu schnell noch zu langsam gehandelt hat, dass sie die einzelnen Theater mit einbezogen hat in die Entscheidungsfindung. Und das Deutsche Theater wird ab morgen dann im großen Haus, also im Deutschen Theater selber, nicht spielen bis zum 19. April. Und in der Kammer und in der Box, wo 200 beziehungsweise 80 Menschen reinpassen, werden wir zunächst weiterspielen und wir werden auch weiter probieren auf den Probebühnen und dann natürlich auch auf den Bühnen. So ist die Ansage, das haben wir jetzt heute weiter kommuniziert. Morgen gibt es eine Betriebsversammlung, da werden wir das nochmal nach innen kommunizieren und die Besucherinnen und Besucher bekommen ihr Geld zurück für die Karten, die sie schon gelöst haben.
Und wie stellen Sie genau das Programm jetzt um? Da war ja einiges geplant für die Hauptbühne in den nächsten Tagen.
Ja, im Grunde fällt es zunächst mal ersatzlos aus. Also das, was in der Kammer und in der Box geplant ist, können wir umsetzen. Die Vorstellungen im DT, die fallen jetzt ersatzlos aus, aber die Stücke kommen ja immer wieder. Also wenn wir am 19. April, gesetzt den Fall, wir können da wieder anfangen, da würden wir dann mit dem Spielplan anfangen, der ab 19. April geplant ist und Mai. Da gibt es ja schon Pläne. Und so wird man da einsteigen. Also wir werfen jetzt nicht alles über den Haufen. Wir haben allerdings in der Zeit auch eine Premiere geplant, jetzt in der Schließzeit, Katze auf dem heißen Blechdach. Und das werde ich mit der Produktionsgruppe besprechen. Man kann ja jetzt keine detaillierten langfristigen Pläne machen, wann man dann da die Premiere hat. Ich denke, sobald sich die Situation bessert oder entspannt, müssen wir genau gucken, wann wir dann diese Premiere nachholen können.
Die Regelung gilt ja erstmal bis Mitte April, 19. April. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass es auch dabei bleibt. Aber es könnte natürlich sein, dass die Schließung dann weitergeht, auch über dieses Datum hinaus. Was würde das bedeuten?
Die Produktionen, die im Moment probiert werden, es wäre unklug und nicht nachvollziehbar, wenn wir die jetzt abbrechen und dafür dann später geplante dann machen. Die Premieren, die jetzt nicht stattfinden können, müssen nachgeholt werden. Wir haben dann eigentlich knapp nach diesem Zeitraum eine Premiere von René Polesch, mit dem treffe ich mich morgen. Wenn wir Glück haben oder die Gesellschaft auch Glück hat, wir alle, dann kann das stattfinden. Wenn nicht, müssen wir es halt auch nach hinten legen. Und das hat dann natürlich auch Konsequenzen für die Planungen, für die nächste Spielzeit und so weiter. Aber das muss sehr detailliert angeschaut werden. Ich glaube, hier ist es so, dass sich alle Menschen gegenseitig vertrauen, dass man verantwortungsvolle Entscheidungen trifft und an alle mitdenkt. Also insofern bin ich da jetzt nicht so besorgt. Übrigens ist es natürlich auch völlig kurios. Ich war gerade unten im Foyer. Wir spielen ja heute. Die Besucher kommen. Also hier herrscht keine aufgeladene oder übernervöse Stimmung. Die Vorstellungen sind voll. Und gestern hatten wir auch die Camerone ausverkauft. Und das ist schon eine bizarre Erfahrung, dass so einerseits so eine Angst im Raum steht und andererseits aber auch mal eine Realität erlebt, wo diese Angst, ich würde auch mal sagen, Gott sei Dank gar nicht greifbar ist.
Ja, klar, es gibt nüchterne sozusagen Lösungsmöglichkeiten, eine rationale Herangehensweise. Ich weiß nicht, wenn ich, vielleicht sage ich das auch zu pathetisch, aber im Moment scheint es so zu sein, dass das deutsche Kulturleben zusammenbricht. Hat das aus Ihrer Sicht Auswirkungen auch auf gesellschaftliche Prozesse oder gehen wir da alle nüchtern genug ran und sagen, es ist nur eine kurze Phase?
Ich selber bin ja grundsätzlicher Optimist, vielleicht auch für bestimmte Dystopien zu harmlos. Aber man kann schon sagen, dass wir jetzt was erleben, was wir so aus Science-Fiction-Filmen kennen. Und dafür haben wir im Grunde keine eigene Erfahrung. Mhm. Im Moment geht es ja eher um eine Verlangsamung, das leuchtet ja ein, eine Verlangsamung der Ansteckungswelle.
Aber es fühlt sich irgendwie ungut an, dass die Kultur aussetzt.
Ja, das ist so, weil ich denke, die Kultur ist ja einerseits so eine Art Seismograph, auch eine Form des Zusammenhalts. Dass die realen Orte des Zusammenkommens im Moment ausfallen, das, glaube ich, tut der Gesellschaft nicht gut. Also ist ja auch ein Grund, warum es Kultur gibt. Man könnte ja auch sagen, wir lesen nur Bücher oder wir hören nur Schallplatten. Diese Orte der Gemeinsamkeit sind von größter Wichtigkeit. Deswegen gehen wir ja auch so sensibel damit um. Wir spielen weiter, wie gesagt, Kammer und Box und die anderen Theater auch in den Räumen unter 500. Man versucht ja schon gegenzusteuern. Ne? Also das zu erhalten, solange es irgendwie geht oder weiterzumachen, wenn Sie so wollen. Andererseits muss man natürlich auch die Warnungen auch des Robert-Koch-Institutes und anderer Kundiger ernst nehmen.
Sie sind ja auch Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Wie laufen da die Absprachen im Moment?
Ja, also jetzt kommen zunächst ja auch die Ministerpräsidenten, glaube ich, am Donnerstag zusammen, weil das ja nicht zentral über die Bundesregierung geregelt werden kann, sondern über die einzelnen Länder und über die Gemeinden. Man stellt aber schon fest, ich habe ja viele Kontakte jetzt auch mit Kolleginnen und Kollegen, dass im Moment parallel auch in Nordrhein-Westfalen, in anderen Ländern Ähnliches passiert, wie es jetzt bei uns passiert ist. Da gibt es auch Abstimmungen und Absprachen. Der Bühnenverein kann das ja nur, da auch die Theater nicht zentral organisiert sind, Gott sei Dank, sondern jeder seinen eigenen Verantwortungsbereich hat. Wir können das mit Informationen begleiten, mit Anregungen, mit der Bereitschaft zum Austausch. Und das, glaube ich, ist im Moment am wertvollsten, dass sich die Kollegen gegenseitig anrufen, dass man in den Häusern übrigens auch gut kommuniziert, über Betriebsversammlungen vernünftige, nüchterne Kommunikation leistet, sodass jeder weiß, warum man welche Entscheidung gerade trifft. Und das ist im Leben ja grundsätzlich so, das verlieren wir aber manchmal aus den Augen, dass wir nicht wissen, was morgen oder übermorgen ist. Wir gehen immer so von so Verlässlichkeiten aus, die sind natürlich nur nochmal in einer besonderen Weise in Frage gestellt.
Wie stark ist denn da die Zusammenarbeit zwischen den Bühnen und vielleicht auch die Solidarität? Also wenn es zum Beispiel um künstlerische Teams geht, die vielleicht an einer Bühne gebucht waren, dann zur nächsten sollen, aber jetzt durch die Viruskrise eventuell alles durcheinander kommt, was die Pläne angeht, gibt es da Solidarität? Zusammenarbeit?
Ja, also ganz grundsätzlich ist es das ja, wofür ich kämpfe oder weshalb ich überhaupt im Bühnenverein tätig bin. Solidarität und Gemeinsamkeit zwischen den einzelnen Häusern und zwischen all diesen Individuen, die ja eine höchst individualistische Kunst teilweise betreiben. Also das herzustellen oder daran zu arbeiten, dass wir auch wissen, dass wir was Gemeinsames tun, auch wenn jeder an seinem Platz eine große eigene Fantasie, Kreativität und so weiter entwickelt. Und meine Lebenserfahrung, aber auch meine aktuelle Erfahrung ist die, dass man sich gegenseitig gut zuhört, dass das eher die Solidarität stärkt im Moment, wie das halt oft so ist. Wenn Probleme auftauchen, spürt man noch deutlicher, wie man zusammenhängt, als wenn der Konkurrenzalltag tobt.
Sagt Ulrich Kuhn, der Präsident des Deutschen Bühnenvereins und Intendant des Deutschen Theaters in Berlin. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Bitte, gerne.
Und Erfolgsregisseur Christopher Rüpping, der war ja erfolgreich mit der Inszenierung Dionysos Stadt, eingeladen zum Theatertreffen, schreibt bei Twitter, Zitat, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass die Theater für mehrere Wochen schließen. Die Vorstellung all der schweigenden Bühnen, der leeren Zuschauersessel, der kalten Scheinwerfer ist Dystopie pur. Und Annette zu Castell vom Mahler Chamber Orchestra hat sich heute bei uns ganz konkrete Sorgen um die Existenzgrundlage von Künstlern gemacht.
Wir Musiker, die wir in freien Strukturen sind, wir sind es gewohnt, Risiken einzugehen, Risiken abzuschätzen und damit zu leben, uns damit einzurichten. Die Risiken, die uns jetzt bevorstehen, übersteigen jeden Planungshorizont. Insofern ist die Politik schon gefragt, ganz, ganz kurzfristig uns Rettungstöpfe, Rettungsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen, aus denen Ausfallhonorare, aber auch teilweise massive Kosten, die wir schon getätigt haben, irgendwie ersetzt werden können.
Soweit die Erwartung also von Annette zu Castell vom Mahler Chamber Orchestra. An dem Telefon ist es Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Also reden wir über Geld. Welche Folgen erwarten Sie für die vielen Freien und Künstler und Künstlerinnen?
Also ich glaube wirklich, dass es sehr, sehr problematisch wird, weil es sind ja jetzt ganz viele Absagen. Es ist die Zurückhaltung der Besucherinnen und Besucher. Das heißt, es sind ja nicht nur die Veranstaltungen, die gar nicht stattfinden, sondern auch die, die jetzt vor, wenn man so will, leeren Rängen stattfinden. Und das betrifft natürlich besonders die Künstlerinnen und Künstler, weil die haben keinen Hinterbau, die haben auch keine Struktur, die haben auch keine Sicherheit und besonders haben sie kein Geld auf ihrem Konto liegen, auf das sie letztendlich zurückgreifen können, sondern die leben seit vielen Jahren schon immer von der Hand in den Mund und jetzt wird es einfach viel, viel schwieriger und deswegen glaube ich auch, dass man jetzt zu ganz schnellen Aktionen kommen muss, um den Künstlern zu helfen.
Ist so etwas eigentlich in Verträgen geregelt?
Naja, das Problem ist, dass ja gerade das, was wir im Moment erleben mit so einer massenhaften Absage, letztendlich nicht geregelt ist. Die Künstlerin, der Künstler muss auftreten, tritt auch vielleicht auf, aber es gibt eben kein Publikum. Und sehr oft sind ja die Strukturen, die dann auch die Künstler auftreten lassen, jetzt auch nicht mächtige, große Strukturen, sondern auch das sind wieder letztendlich kleine Krauter im Kulturbetrieb. Und da ist die Decke einfach enorm dünn. Also natürlich können Künstler Verträge abgeschlossen haben, die es ihnen auch ermöglicht, jetzt Glück zu haben, dass sie ein Ausfallhonorar erhalten. Aber das ist leider die Ausnahme und nicht die Regel.
Also Ausfallhonorare sind eher die Ausnahme. Das heißt, Die allermeisten freien Künstlerinnen und Künstler, deren Veranstaltungen jetzt wirklich auch abgesagt werden, das ist ja überwiegend der Fall, bleiben jetzt mehr oder weniger sitzen und bekommen keinen einzigen Euro.
Die bleiben sitzen, außer es kommt jemand und sagt, bitte, wir verstehen die Situation und bezahlen etwas. Also ich finde es ja jetzt ganz spannend, zum Beispiel bei der Absage der Lit Cologne in Köln, dieses wichtige Literaturfestival, da sagen ja jetzt die Schriftstellerinnen und Schriftsteller auch, bitten das Publikum, bitte behaltet eure Karte. Die können ja das Geld zurückhaben von den Veranstaltungen. Bitte behaltet die Karte, damit es überhaupt weitergehen kann, damit man auch in der Zukunft noch weiter Veranstaltungen machen kann. Also wir müssen jetzt alle gemeinsam füreinander auch so ein bisschen Solidarität entwickeln. Und dazu gehört auch das Publikum. Das Publikum, glaube ich, muss jetzt auch zeigen, dass es bereit ist, diesen Künstlerinnen und Künstlern zu helfen.
Also nicht gleich Geld zurückfordern für die Tickets.
Das wäre schön, also wenn zumindest einige, die sich das leisten können, sagen würden, komm, darauf verzichte ich jetzt. Sie haben natürlich das Recht, dieses Geld wiederzubekommen, aber das bedeutet natürlich auch, dass es letztendlich dann den Künstlern und auch den kleinen Veranstaltern in ihrer Kasse fehlt.
Was erwarten Sie von Auftraggebern für Künstlerinnen und Künstler, dass Termine eher verschoben, als abgesagt werden zum Beispiel?
Das wäre schön, wenn das geht. Nur wir wissen ja, dass gerade im Kulturbereich eigentlich die Termine immer sehr eng getaktet sind und auch die Künstlerinnen und Künstler sehr lange Planungen haben. Deswegen so einfach mit dem Verschieben geht das in der Regel nicht. Aber trotzdem ist das natürlich viel, viel besser als einfach abzusagen. Ich glaube, was aber ganz wichtig ist, dass man einfach sich erst einmal mit dieser besonderen Situation vertraut macht. Weil wenn ich mit denen spreche, die im Moment also auch Hilfe organisieren, auch auf der Bundesebene, die sich darüber Gedanken machen, wie die großen Wirtschaftsstrukturen letztendlich geschützt erhalten werden können. Das ist auch in unserem Interesse. Aber die machen sich überhaupt keine Gedanken über die Kleinteiligkeit des Kulturbereiches. Und da müssen wir die, glaube ich, jetzt noch viel stärker darauf hinweisen, dass sie verstehen, warum das etwas anderes ist, als VW zu retten oder eine Bank zu retten.
Was könnte denn die Politik dann tun? Also Kurzarbeitergeld gilt ja nun mal nur für Festangestellte. Kündigungsschutz gibt es ja auch keinen für freie Künstlerinnen und Künstler. Was kann die Politik für diese Menschen tun, die so stark betroffen sind von den Absagen?
Also ich glaube, sie müssen erst einmal anfangen, dass sie sagt, dort, wo also die öffentlichen Hände Gelder gegeben haben. Das sind ja sehr oft Projekte, die in so einer Mischfinanzierung sind. Da gibt es auch ein bisschen öffentliches Geld und dann gibt es die Einnahmen, die dann an der Konzertkasse erbracht werden können, dass auch wenn die Veranstaltung jetzt nicht stattfindet, dass die öffentliche Hand nicht sagt, das Projekt hat ja gar nicht stattgefunden, jetzt müsst ihr die Gelder zurückzahlen. Dass also die öffentliche Hand sagt, diese Mittel, die wir zur Verfügung gestellt haben, die bleiben letztendlich im Topf drin. Und da höre ich auch jetzt die ersten Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker, die sagen, ja, da müssen wir einen Weg finden, dass diese Mittel letztendlich drin bleiben. Und dann glaube ich, für die besonders in Not geratenen Künstlerinnen und Künstler, da braucht man so etwas wie einen Notfonds der Länder, der Kommunen, aber bitte auch des Bundes, wo eben dann auch diese Künstlerinnen und Künstler unterstützt werden können. Und zwar hoffentlich sehr schnell und mit wenig Bürokratie.
Wie könnte dieser Notfonds genau finanziert werden?
Also ich meine, aus Kulturfördermitteln, also letztendlich die Verantwortung liegt da ganz besonders bei den Ländern, die ja die Kulturverantwortung in Deutschland haben und auch bei den Kommunen. Aber wir haben auch die Kulturstaatsministerin gebeten, sich doch stark zu machen für solche Maßnahmen. Und ich glaube, dass es auch notwendig ist, dass auch von der Bundesebene letztendlich ein Signal auch für die kleineren Bereiche gegeben wird, dass es nicht nur um die großen Kulturtanker geht. Da ist auch das Problem nicht gering, aber das, glaube ich, wird man in den Griff bekommen, sondern dass es eben ganz besonders auch um die Künstlerinnen und Künstler vor Ort geht.
Und so ein Notfonds, wenn er aufgelegt werden würde, dann könnte man sich dort als freier Künstler, Künstlerin bewerben und seine Situation schildern und eventuell eine Überbrückungshilfe bekommen.
Genau, ja. Das wäre ja eine denkbare Möglichkeit. Also man kann ja einfach auch die Vereinbarungen vorlegen, die dann letztendlich nicht realisiert werden konnten. Die Auftritte, denken Sie jetzt zum Beispiel an die Buchmesse in Leipzig. Das ist ja nicht nur die Buchmesse, das heißt nicht nur die Vorstellung in den Messehallen, sondern rundherum hat ja bisher immer Leipzig-Lies stattgefunden. Ganz viele Autorinnen und Autoren haben einen ganz erheblichen Teil ihres Jahreseinkommens durch solche Lesungen in solchen Orten letztendlich generieren können. Wenn die jetzt ausfallen, dann kann man das ja nachweisen, dass die ausfallen und dass man dafür so etwas wie ein Ersatzhonorar beantragen kann.
Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, über die möglichen Hilfen für gerade auch freie Künstlerinnen und Künstler angesichts der massenhaften Absagen angesichts der Viruskrise. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Mohammad Rasoulof, um ihn geht es uns jetzt, den iranischen Regisseur. Letztens hat er noch den Goldenen Bären bekommen bei der Berlinale für seinen Film »There is no evil«. Über Menschen in autoritären Regimen, auch ein Plädoyer gegen die Todesstrafe. Doch den Preis entgegennehmen durfte er nicht in Berlin bei der Berlinale. Sein Land, der Iran, lässt ihn nicht raus.
You know, I think all the people who are involved in this film has a certain belief in their lives and they have made a decision to.
Alle, die an diesem Film mitgemacht haben, hatten einen Glauben und ganz bewusst an diesem Film gearbeitet. Was die Produktion betrifft, so möchte ich nicht zu sehr ins Detail gehen, wie es uns gelungen ist, tatsächlich diesen Film zu produzieren. Denn ich weiß, dass viele Leute vielleicht kaum glauben werden, dass dieser Film, also Herr Rasoulof darf ja nicht arbeiten. Manche haben dann die Frage gestellt, wenn jemand nicht arbeiten darf, wie kann er dann einen solchen Film schaffen mit einer solchen Produktion? Ich möchte deshalb nur sagen, dass das natürlich nicht leicht war, dass es eine große Herausforderung war. Aber wir waren von diesem Film überzeugt und ich habe auch in einem vorigen Interview schon gesagt, dass, glaube ich, jeder Einzelne, der hier sitzt und alle Mitglieder der ganzen Crew alles gegeben haben. Und wir haben gesagt, okay, Herr Rasulf darf den Film nicht machen, aber hat ein Recht, seinen Film zu machen. Und wir werden deshalb mit dem Prozess weitermachen, auch in der Zukunft.
Muhammad Rasulov, ihm drohen, nur weil er sich frei äußert, Gefängnis und darauf folgendes Berufsverbot. Und es könnte sein, dass er seine Haft im Iran schon bald antreten muss. Dagegen protestieren jetzt in einem offenen Brief die Berlinale, das Festival in Cannes und die Europäische Filmakademie und viele andere internationale Filminstitutionen. Am Telefon ist sein deutscher Produzent, Manni Tilgner. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was wissen Sie über die momentane Lage von Muhammad Rasulov?
Also ich bin im ständigen Kontakt mit Herrn Rasulov. Und die Situation ist im Moment so, dass das Urteil, welches ja bereits im Juli 2019 ausgesprochen wurde, dann nochmal im Revisionsverfahren am 24. Dezember 2019 nochmal bestätigt wurde, jetzt umgesetzt werden soll. Das heißt, Herr Rasulov hat eine Benachrichtigung bekommen, dass er sich bei der zuständigen Staatsanwaltschaft melden soll, zuständig für Kultur- und Mediendelikte, damit dann dort sozusagen die Gefängnisstrafe dann umgesetzt werden kann. Das ist die momentane Situation, aber ganz wichtig auch nochmal zu erwähnen, er befindet sich zurzeit nicht im Gefängnis, aber die Anrufung sozusagen dort zu erscheinen, die ist jetzt bei ihm eingetroffen.
Und zu welchen Terminen soll er da erscheinen?
Die Frist ist bereits abgelaufen und was sozusagen von der juristischen Vertretung ihm geraten wurde, ist, dass er sich nicht selbstständig dort meldet, sondern dass, wenn es Personen gibt, die diese Gefängnisstrafe umsetzen wollen, dass sie ihn dann auch abholen müssen.
Das heißt, er ist zu Hause oder hält er sich an einem unbekannten Ort auf, wo man ihn nicht so einfach findet?
Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Also ich denke, es geht da nicht ums Verstecken oder Ähnliches. Das ist überhaupt nicht das Ziel, sondern es ist Herrn Rasulov immer ein wichtiges Anliegen zu sagen, er hat nichts verbrochen, er braucht sich nicht verstecken. Es ist sein Recht, im Iran zu leben. Es ist auch sein Recht, ein- und auszureisen. Es ist sein Recht, Filme zu machen. Und das ist immer sein Ansatz, sozusagen dafür einzustehen, dass er überhaupt nichts Falsches macht, dass er gegen keine Gesetze verstoßen hat. Und insofern hat er auch, glaube ich, überhaupt gar kein Interesse, sich jetzt zu verstecken oder Ähnliches.
Und jetzt die aktuelle Lage im Iran ist zu beobachten, wie sich das Virus ausgebreitet hat. Gefängnisse sind offenbar da auch betroffen mit dieser Krisensituation. Tausende Gefangene sollen entlassen worden sein. Das ist noch nicht wirklich bestätigt, diese Informationen. Aber davon hört man jetzt auf jeden Fall von einer Gefängniskrise auch im Iran. Inwieweit könnte das wiederum die Inhaftierung von Muhammad Rasulov beeinträchtigen?
Das ist natürlich Thema, auch in der juristischen Beratung und auch in der Überlegung, wie man jetzt mit der Situation umgehen kann. Das heißt, dass natürlich gerade in der jetzigen Situation es besonders gefährlich ist, Personen ins Gefängnis zu bringen. Aber generell, und das hat Herr Rasulov auch in der Pressemitteilung, die gestern herausgeschickt wurde, auch mit einem Zitat von Ihnen nochmal bekräftigt, dass es auch nicht nur um seine Situation geht, sondern dass man natürlich auch jetzt den iranischen Staat dazu aufrufen sollte, sehr, sehr vorsichtig auch mit den Gefangenen umzugehen, damit dort nicht das Leben von diesen Personen noch übermäßig gefährdet wird. Es gab eine größere Zahl an Freilassungen von Personen, die wegen kleineren Delikten sich im Gefängnis befanden. Das Problem ist aber, dass es im Iran nicht wirklich möglich ist, da Klarheit darüber zu bekommen, wie sozusagen die Eigensituation dann davon beeinflusst werden soll. Das heißt, es herrscht viel Unklarheit, Chaos. Es ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, jetzt wirklich konkrete Informationen zu bekommen und auch Ansprechpersonen an die Leitung zu bekommen, um zu wissen, wie jetzt die eigene Situation davon beeinträchtigt wird.
Aber trotz der staatlichen Verfolgung, trotz auch der Behörden, die dort versucht haben, seine Arbeit zu beschränken, konnte er diesen Film »There is no evil«, es gibt kein Böses, tatsächlich zu Ende drehen, zur Berlinale bringen, dort hat er den Goldenen Bären gewonnen. Wie fanden denn überhaupt die Dreharbeiten statt für jemanden wie ihn, der so bedrängt ist vom Staat?
Die Dreharbeiten fanden natürlich so statt, dass es nicht offensichtlich war, dass Herr Rasulov an diesem Film beteiligt ist. Die Form des Films, das ist ja ein Episodenfilm, hat einerseits natürlich inhaltliche Gründe. Ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, geht es darum zu vergleichen, wie Personen in einer totalitären Gesellschaft mit Anforderungen, die sie an sie gestellt werden, umgehen. Ob sie Widerstand leisten, ob sie einfach nur die Anweisungen befolgen. Und andererseits aber hat diese Form auch genau mit diesen Dreharbeiten zu tun, die teilweise klandestin durchgeführt wurden. Das heißt, es war möglich, sozusagen für diese einzelnen Episoden jeweilige Drehgenehmigung zu bekommen. Das heißt, man kann tatsächlich sagen, dass der Film mehr oder weniger legal gedreht wurde, aber nicht unter dem Namen von Herrn Rasulov.
Und andere Teilnehmer des Filmteams waren nicht betroffen von Drangsalierungen?
Man kann dazu sagen, dass natürlich die ganzen anderen Personen, das ist Herrn Rassilow auch wichtig, das immer zu betonen, die ganzen anderen Personen natürlich auch ein großes Risiko damit eingegangen sind, diesen Film zu drehen. Das darf man auch nicht vergessen, dass es natürlich ein riesiges Team ist. Die ganzen Schauspielerinnen und Schauspieler, die natürlich mit ihrem Gesicht für diesen Film einstehen, die damit wirklich auch ihre Karriere möglicherweise gefährden. Da sind einige sehr bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler aus dem Iran dabei, aber natürlich der Kameramann, der Editor, die Person, die die Musik gemacht hat, alle, die sich an diesem Film beteiligt haben, gehen natürlich ein großes Risiko ein. Und das ist auch wichtig, das sozusagen auf dem Schirm zu haben, dass es nicht nur Herr Rassilow ist, sondern auch viele Menschen für diesen Film, für die Aussagen dieses Films einiges auch riskieren. Aber bisher zum Glück niemand von diesen Personen Probleme bekommen.
Sagt Manni Tilgner, der deutsche Produzent von Mohammad Rassilow und seinem Film There is no evil. Mohammad Rassilow also gerade in seinem Heimatland Iran konfrontiert mit der Gefahr, demnächst aus politischen Gründen ins Gefängnis gehen zu müssen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und hier hat Oliver Thoma.
Das Literaturfestival Lit Cologne sollte eigentlich heute beginnen und ist dann doch quasi in letzter Minute wegen der weiteren Ausbreitung des Coronavirus abgesagt worden. Das sei auf Empfehlung der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker geschehen, teilte die Festivalleitung mit. Mit mehr als 200 Veranstaltungen und über 100.000 Besuchern an 12 Tagen ist die Lit Cologne nach eigenen Angaben das größte Literaturfestival Europas. Für das privatwirtschaftlich organisierte Literaturfest, das bisher ohne Subventionen auskam, sei dies existenzgefährdend, sagte Geschäftsführer Rainer Osnowski.
Das Ausmaß lässt sich heute noch gar nicht absehen. Sollte es ganz schlecht kommen, dass quasi wir alle Eintrittsgelder zurückzahlen müssen, Veranstaltungen gänzlich abgesagt werden, nicht nachgeholt werden können, dann wäre die Lit Cologne 2019 tatsächlich die letzte in diesem Land gewesen. Wir hoffen auch natürlich darauf, dass sich die Stadt Köln da als Partner großzügig zeigt, vielleicht mit einem Notfonds, der Lit Cologne unter die Arme greift. Aber auch, finde ich, ist das Land NRW gefordert. Jetzt in dieser Notsituation könnte es einem möglich sein, dass das Land NRW sagt, Lit Cologne ist ein Standortfaktor, ist ein wichtiger Leuchtturm für das Land. Jetzt in dieser wirklich außergewöhnlichen Notsituation müssen wir der Lit Cologne helfen.
Man wolle jetzt noch versuchen, so viele Lesungen wie möglich auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr zu verschieben. Viele Künstlerinnen und Künstler hätten schon Auftritte ohne Honorar und Benefizveranstaltungen angeboten, so Osnowski. Deshalb sollten alle Besucher, die schon Eintrittskarten gekauft haben, die Gelder nicht sofort zurückfordern. Durch die Absage der Lit Cologne kann auch der Deutsche Hörbuchpreis nicht verliehen werden. Die Gala dazu war eigentlich zur Eröffnung geplant. Nach heftigen Kontroversen um seine Bewerbung als Direktor der Bundesstiftung Bauakademie steht der SPD-Politiker Florian Pronold nicht mehr für den Posten zur Verfügung. Das teilte er auf seiner Internetseite mit. Die Bundesstiftung brauche gerade in ihrer Startphase zügige Handlungsfähigkeit. Der Streit um die Direktorenstelle hatte auch schon die Gerichte beschäftigt. Im vergangenen Jahr hatten sich zahlreiche Architekten in einem offenen Brief gegen Pronold ausgesprochen. Patricia Nickel-Dönecke wird mit dem Intendantenwechsel zur Spielzeit 2021-22 neue Schauspieldirektorin und Chefdramaturgin der Schauspielsparte des Staatstheaters Kassel. Wie der designierte Intendant Florian Lutz mitteilte, stehe die Potsdamerin für ein starkes, innovatives und gut vernetztes Theater, das klassische Stoffe mit zeitgenössischen Themen über aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen vereine. Die intensive Auseinandersetzung mit der Stadt und der Region Kassel werde im Zentrum der Arbeit der neuen Direktorin stehen, sagte Lutz. Nickel-Dönecke ist seit 2017 Chefdramaturgin und stellvertretende Intendantin am Theater Oberhausen.
Oliver Thoma mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Die bekommen Sie übrigens auch immer unter deutschlandfunkkultur.de. Einer der letzten großen Tenöre und dann dieser Abschied von der Bühne. Placido Domingo wird wohl kaum mehr in großen Häusern auftreten können. Zu schwer wiegen die Vorwürfe sexueller Belästigung, die er teilweise selbst bestätigt hat und sich auch entschuldigt hat. Es gab schon reihenweise Absagen seiner Auftritte. Nur an deutschen Opernhäusern hielt man sich damit noch zurück. Das ist seit heute anders. Die Deutsche Oper in Berlin sagte seine Auftritte ab. Er sollte im Don Carlos singen. Unsere Musikkritikerin Franziska Stürz kommentiert.
Entschuldigung heißt, ich bin schuld an etwas. Eigentlich. Aber so war das gar nicht gemeint, sagt Placido Domingo jetzt, wo Theater und Veranstalter in seiner Heimat Spanien und nun auch die Deutsche Oper Berlin ihn von seinen Abschieds- oder Bühnenjubiläumsvorstellungen ausladen. wegen dieser Entschuldigung. Vorher hätte ja die Unschuldsvermutung gegolten. Im Ernst? Das Karussell der Eitelkeiten und der Heucheleien dreht sich jetzt aber wirklich in halsbrecherischen Loopings. In der ganzen Causa Domingo geht es seit letzten Sommer doch viel mehr um das Geschäft mit einem legendären Star als um juristisch strafbare Vorgänge. Ein Gerichtsverfahren gegen Domingo wegen Küssen und Grabschen vor vielen Jahren gibt es immer noch nicht. Aber wie unsere Gesellschaft, wie das Klassik-Business umgeht mit sexistischem Verhalten, das ist doch die Frage. Placido Domingos Auftritte seit letztem Sommer geraten zu öffentlichen Demonstrationen seiner Anhängerschaft. Hier wird ein Star für sein Lebenswerk gefeiert, das zum großen Teil auf der Fähigkeit beruht, Menschen zu berühren. Wohlgemerkt durch seinen Gesang und durch die Verkörperung von leidenschaftlichen Figuren. Mittlerweile wird in seinen Auftritten aber auch der Privatmann Domingo, der Macho, der Don Giovanni gefeiert, der sich halt anders verhalten durfte als die Normalsterblichen. Warum nochmal? Ja, weil er so herausragend gesungen hat. Wer gibt Placido Domingo dafür eine Bühne? Welcher Opernbesucher möchte sich der Illusion hingeben, einen liebenden Vater oder heldenhaften Liebhaber heute von dem gealterten Lüstling Placido Domingo verkörpert zu sehen? Das lange Abwägen der Häuser wird immer peinlicher. Nun relativiert Domingo seine Entschuldigung wieder, sagt andere Auftritte wegen Corona-Gefahr ab, wodurch er den Intendanten ihre Entscheidung abnimmt. Das Sexismus-Virus breitet sich im Operngeschäft ähnlich lästig wie Corona aus. Erst hat man nichts damit zu tun und dann sind alle schwer betroffen. In beiden Fällen hilft dem verantwortungsbewussten Publikum nur zu Hause bleiben.
Unsere Musikkritikerin Franziska Stürz mit ihrem Kommentar. Die Politik will ein nationales Fotozentrum, wo zur deutschen Fotokunst geforscht wird und sie auch bewahrt wird. Das Geld ist schon mal eingesammelt, ist schon da. Noch aber wird gestritten, wo es eigentlich hin soll, dieses Fotozentrum, dieses Fotoinstitut. Düsseldorf oder Essen? Das wären die Alternativen. Da ist man sich noch nicht einig. Aber eine Expertenkommission hat sich heute schon mal entschieden und will, dass es Essen wird. Am Telefon ist ein Mitglied dieser Kommission, nämlich Ute Eskilsen. Sie war lange Leiterin der fotografischen Sammlung am Folkwang-Museum in Essen, ist Fotohistorikerin und Kuratorin. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Warum gerade Essen?
Es hat eine herausragende Infrastruktur und vorhandene Expertise. Also bietet beste Voraussetzungen für Kooperation, für Synergien und für die Entstehung eigentlich eines signalgebenden Bundesinstituts. Also sozusagen mit der Infrastruktur, die da vorhanden ist, könnte das Bundesinstitut auch noch profitieren.
Welche Infrastruktur meinen Sie genau?
Es gibt in Essen einmal die großartige Sammlung in dem Ruhrmuseum zur Industrie- und Sozialgeschichte. Dann gibt es die Sammlung im Folkwang-Museum. Es gibt ja eine lange Tradition der Fotografie in Essen. Dann gibt es aber, was ganz wichtig ist, einen Studiengang für Fototheorie und Fotogeschichte. Das ist der einzige in den deutschsprachigen Raum. Und das zentrale Aufgabe dieses Instituts wird sein, zu forschen. Das heißt, es werden ja nicht nur die Vor- und Nachlässe erhalten, bewahrt, sondern es muss damit geforscht werden. Und deswegen sind natürlich diese verschiedenen Standorte oder die verschiedenen existierenden Sammlungen in Essen. Vergessen habe ich noch dieses ganz große Firmenarchiv von Krupp, was von den Anfängen der Fotografie im Grunde bis heute Bestände hat. Also das sind einfach verschiedene und sehr wichtige Bestände und Expertisen.
Die Essener und Essenerinnen werden sich jetzt wahrscheinlich freuen, dass sie sich dafür Essen entschieden haben in ihrer Expertenkommission. Aber die Düsseldorfer und Düsseldorferinnen werden sich fragen, warum nicht Düsseldorf? Also von Nordrhein-Westfalen hat man ja gehört, dass sich das Bundesland ja eigentlich für die eigene Hauptstadt eingesetzt hat. Und es waren ja auch prominente Fotografen, die da an vorderster Front sich für Düsseldorf eingesetzt haben als Standort. Andreas Kurski zum Beispiel, einige andere auch. Warum nicht Düsseldorf?
Ja, das habe ich gerade versucht zu erklären mit dem Essen. Das kann Düsseldorf eigentlich nicht bieten. Und im Grunde können wir uns alle freuen, dass NRW den Standort bekommt. Und ich glaube, auch Andreas Gurski wird in unserer Konzeption sehen, dass diese Dinge, die ihn interessieren, und darüber konnten wir ja im Spiegel ausführlich lesen, dass die berücksichtigt wurden in unserer Konzeption.
Aber welche wichtigen Aufgaben stehen denn tatsächlich für so ein nationales Fotozentrum jetzt an?
Erstmals Bestände, Nachlässe und Vorlässe zu übernehmen. Das heißt, Konvolute und Archive von Fotografien, die zum Teil gibt es die natürlich auch in Museen, aber Museen haben weder die zeitliche noch die personelle Kapazitäten, mit diesen Beständen zu forschen. Und das wird wirklich die zentrale Aufgabe dieses Instituts sein.
Forschung vor allem, das haben Sie schon erwähnt, aber was ist mit Bewahrung? Also gerade analoge Fotografie ist ja bedroht, ne?
Bewahrung und Konservierung sowieso, aber das reicht eben nicht. Und in Museen ist es ja häufig so, ist ja wunderbar, dass die das schon gemacht haben im Laufe der Jahre, immer mal wieder in den Nachlass genommen. Aber die haben natürlich vorrangig dies konserviert, aber nicht unbedingt bearbeiten können und erforschen können. Und das ist so, dass das Institut hat natürlich unterschiedliche Forschungsaufträge. Also es muss Technikgeschichte, Materialgeschichte, Bildgeschichte geforscht werden, Berufs- und auftragsbezogene Forschung, also gesammelt werden soll die ganze Figur, die ganze Bildautorenfigur, Fotograf oder Fotografin, das heißt nicht nur negative und positive, sondern eben auch Korrespondenzen, Manuskripte, Bücher, Druckbelege, also alles, was im Grunde die Hintergründe, also die geistigen Hintergründe und auch die ästhetischen Hintergründe so eines Werkes beeinflusst haben oder Hintergründe, Aufschlüsse gibt dazu.
Werden da Sammlungen, Museen vielleicht was abgeben müssen an dieses nationale Institut?
Nein, das ist eindeutig. Dieses Institut wird gegründet, nicht um den Museen Konkurrenz zu machen, sondern das zu übernehmen, was die Museen nicht leisten können.
Gibt es denn auch Gefahren für bestimmte? Ja, ich wollte nur darauf hinaus, ob es eventuell auch Gefahren gibt für bestimmte Sammlungen. Also wir erleben das ja bei anderen Medien, also Film zum Beispiel, analoger Film, auch Bücher, Musikinstrumente, viele Dinge, mit denen man Kultur herstellt, sind ja, was das Archivieren, was das Konservieren, was das Sicherstellen angeht, durchaus auch bedroht. Gibt es da auch Gefahren für die Fotografie in Deutschland?
Ja, natürlich, deswegen ja auch. Deswegen ist so ein Institut sehr notwendig und wichtig. Es wird ja auch in der Restaurierung geforscht. Also das muss im Grunde sogar auch es reicht nicht damit, die analoge Fotografie und die analogen Bestände zu versorgen. Also die schwarz-weißen meine ich jetzt, Farbe sowieso ist gefährdet. Aber es geht ja auch zukünftig um digitale Bestände, nicht? Die jetzigen Fotografen, die arbeiten digital. Und da muss eine digitale Abteilung in so einem Institut gegründet werden, was ganz speziell sich dieser Aufgabe widmet. Natürlich, also diese, was Sie jetzt eben nannten, die Gefahr besteht für die Bestände und deswegen ist es ja so notwendig, so ein Institut zu gründen, was dem Einhalt gibt.
Und bei der digitalen Fotografie geht es dann vermutlich um veraltete Formate, die sichergestellt werden müssen und oder was steht bei digitaler Fotografie an, was
die digitale Sicherstellung, Archivierung? Die digitale Fotografie, die muss ja auch erhalten werden und die muss natürlich immer von Zeit zu Zeit sozusagen überarbeitet werden.
Da geht es um Dateien vor allem, ne?
Und es geht auch darum, die Megadaten dann zu verwalten, richtig zu verwalten, sodass die sich erhalten. Das sind dann die zeitgenössischen oder die ganz aktuellen Archive. Vorerst muss man sich natürlich auch mal um die kümmern, die jetzt wirklich, die wirklich Unterstützung benötigen. Also Fotografen, die, sagen wir mal, jetzt so zwischen 60 und 90 sind, die ja ein Archiv haben, ein ganzes Werk haben. Und das muss man versuchen, in dieses Archiv, in dieses Bundesarchiv zu bekommen.
Ute Eskelsen ist Mitglied der Expertenkommission, die heute also ihre Empfehlungen abgegeben hat für zumindest auch schon mal den Standort eines nationalen Fotozentrums, eines Fotoinstituts. Das sollte also nach Meinung der Expertenkommission nach Essen kommen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Bitte sehr. Auf Wiederhören.
Und jetzt ist der Moment, nach vorne zu schauen, auf morgen, auf die gedruckten Feuilletons. Gregor Sander tut das.
Das Coronavirus diktiert weiter die Kulturberichterstattung. Der Berliner Tagesspiegel berichtet von neuem Heldenmut in Leipzig, trotz abgesagter Buchmesse. Offiziell fällt zwar auch das Lesefest Leipzig liest aus, doch viele Veranstalter haben sich entschlossen, die geplanten Lesungen, Vorträge und Diskussionen nun in eigener Verantwortung durchzuführen. Das Motto lautet kämpferisch: Leipzig liest trotzdem. In der Tageszeitung Die Welt erkundet Manuel Bruck die Kultur-Corona-Lage weltweit. Während in England der Kulturbetrieb noch rund läuft, ist in Italien das kulturelle Leben weitgehend zum Erliegen gekommen. Über China und den Rest Asiens weiß man kaum etwas, rätselt er ratlos. In Frankreich jedoch hat es eine am Virus vorbei auf die Bühne geschafft, von der man das auch erwarten durfte, auch wenn es schon in der Überschrift heißt: ein letzter Auftritt in Paris, ehe das Konzertverbot greift. Madonna triumphiert mit Madame X. Wiebke Hüster zeigt sich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung begeistert von der Queen of Pop und ihrer Volksnähe. So königlich sie wirkt, so empathisch und nahbar zeigt sie sich in Paris. Sie spricht ernst zu ihrem Publikum, wie zu jüngeren Freunden, die Rat gebrauchen können und denen man die Lektüre James Baldwins empfehlen muss. Sie scherzt und trinkt aus der Bierflasche eines Fans. Der 2500 Plätze fassende Saal tobt. Und auch musikalisch und tänzerisch bleibt Madonna eine Erscheinung, sodass Hüster, die auch Kritikerin für unser Haus ist, folgenden Schlusssatz schmettert: Madonna ist immer noch Madonna, die erotischste Popsängerin des Universums, und sie wird es immer sein. Mit dieser Meinung wird sie vermutlich bei dem einen oder anderen Popfan anecken, aber das ist ja das Schöne an der Kunst- und Meinungsfreiheit, dass sie eben frei ist, woran Eva Menasse in der FAZ erst einmal allgemein erinnert. Manchmal musste man es selbst den eigenen Eltern erklären. Du musst da ja nicht hingehen, wenn die Schauspieler nackt sind und obszöne Sachen schreien. Aber es muss erlaubt sein, sogar im Burgtheater. Man nennt das Kunst- und Meinungsfreiheit. Es ist ein hohes Gut. Das Gegenteil sind verbrannte Bücher. Natürlich gibt es einen Anlass für Menasses Meinung. Es geht um die Autobiografie von Woody Allen, die der Rowohlt Verlag veröffentlichen möchte, was wiederum einige Rowohlt-Autoren auf gar keinen Fall möchten, da Allen von seiner Tochter sexueller Missbrauch vorgeworfen wird, wofür der Regisseur allerdings nie verurteilt wurde. Menasse legt sich fest. Selbst wenn Woody Allen ein verurteilter Kinderschänder wäre, wäre es zulässig, seine Memoiren zu verlegen. Die Geschichte ist voll von solchen Büchern. So wie jeder Mensch das Recht auf Strafverteidigung und Aussageverweigerung hat, hat er das Recht, sich mündlich und schriftlich besser darzustellen, als er ist. Und dann bläst die Schriftstellerin noch ihren Kollegen den Marsch. Den 16 Rowohlt-Autoren, die ihren Verlag öffentlich als unethisch geißeln und genaues Fact-Checking eines Memoirenbandes fordern, sei versichert, dass wir für ihr Recht, offene Briefe zu schreiben, jederzeit demonstrieren würden. Anders als Woody Allens amerikanischer Verlag Hachette storniert Rowohlt aber keine seit langem geschlossenen Verträge. Und das könnte nicht zuletzt einem der 16 irgendwann zugutekommen. Wobei Menasses Meinung hier schon fast wie eine Drohung klingt. Wir haben uns so aber jetzt für einen Augenblick vom Würgegriff des Virus befreit. Dessen mediale Verbreitung beschreibt Stefan Grimberg in der Taz so. Und die Medien? Sie bewähren sich als Erregungsbeschleuniger. Dabei stecken sie allerdings in einer Klemme, für die sie selbst nichts können. Ja, Corona ist für alle im Moment ein heißes Thema. Nicht berichten geht also auch nicht. Man kann nur für Mäßigung plädieren. Also empfehlen wir, immer schön die Hände waschen, aber auf keinen Fall das Hirn ausschalten.
Gregor Sander aus den Feuilletons von morgen.